Geht's euch gut? Seid ihr ready? Seid ihr gespannt, so wie ich? Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich predige heute zusammen mit der Lydia. Lydia ist hier bei uns in der Jugendleitung mit drin und ich bin ganz gespannt. Wir hatten ja zur Erinnerung, wir sind ja mitten in unserer Serie vom Kolosserbrief. Wir sind gar nicht mittendrin, sondern wir machen heute unseren Abschluss. Und das heißt, das fünfte Thema, ich möchte noch mal ganz kurz erinnern daran. Wir hatten ja gesagt, es ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat aus der Gefangenschaft, als er gefangen war. Und er schreibt ihn an die Christen in Kolossee. Und das ist ja eine Gemeinde, die er gar nicht selber gegründet hat, die er selbst sein Leben lang nie besucht hat, sondern ein Schüler von ihm, der Epaphras, hat diese Gemeinde gegründet damals und hat jetzt den Paulus im Gefängnis in Rom besucht und dort erzählt, wie gut es der Gemeinde geht, aber wie sie gleichzeitig ganz schön unter kulturellem Druck stehen. Und das heißt, er hat diesen Brief geschrieben, mit diesem Anliegen, der Gemeinde dort an der Stelle weiterzuhelfen. Und wir hatten auch in der ersten Predigt darüber gesprochen, dass das ja hier ein Doppelbrief ist, haben wir gemeinsam entdeckt, dass ja der Brief an die Kolosser zusammen mit dem Brief an Philemon geschickt worden, deren Gemeindeleiter oder zumindest derjenige, bei dem sie sich getroffen haben. Und deshalb ist es gut, diese Briefe zusammenzulesen. Und bevor wir richtig reinstarten, möchte ich noch mal einen ganz kurzen Rückblick geben, damit wir so diesen Gesamtkontext haben. Ja, und zwar im Kapitel 1 ging es ja nach Absender und Empfänger und Bestandsaufnahme und so weiter, ging es vor allem darum, ging es vor allem darum, dass Paulus als erstes Jesus groß macht. Er zeigt als erstes, wie wundervoll Jesus ist, wie genial, wie mächtig, wie stark er ist. Und er lüftet dieses besondere Geheimnis, Jesus als sowas wie ein Prototyp einer neuen Schöpfung. Der erste König und der Schöpfer überhaupt über die erste Schöpfung. Aber jetzt schafft Jesus etwas Neues und nimmt uns dort mit hinein, wo er selber Teil dieser neuen Schöpfung ist. Also eine ganz spannende Geschichte. Und Paulus ist so begeistert, dass er sagt, dass er dafür sogar gern ins Gefängnis geht. Für dieses Geheimnis, für diese Botschaft, für diesen Jesus, der tatsächlich jetzt in ihm mitleben will, in uns. Und ich hatte da dieses Beispiel gebracht von meinem Sohn. Wenn mein Sohn ein ganz scharfes, großes Messer in der Hand hat, ja, dann renne ich nicht hin und reiß ihm das aus der Hand, weil ich ihn damit verletzen kann. Nein, ich gehe hin und ich zeig ihm zum Beispiel seine Lieblingsholzeisenbahn, die er so liebt, ja, weil er dann das Interesse an diesem Messer verliert und quasi dieser Bahn zuwendet und das Messer weglegt, weil es einfach wichtiger ist und das Interesse an dieser anderen Sache verblasst einfach. Und genauso macht das Paulus hier, das ist seine Pädagogik. Er zeigt den Kolossern, wie genial Jesus ist, sodass sie immer mehr Interesse verlieren an diesen Irrlehren und diese Dinge, die dann im nächsten Kapitel kommen. Und das ist eben besonders auch eine Sache, die für uns wichtig ist, dass wenn wir Fokus setzen auf Jesus, dass Sorgen, Probleme, aber auch Irrlehren und alles Mögliche, solche Dinge, dass sie immer mehr verblassen angesichts der Größe und der Schönheit Jesu. Und deshalb macht Paulus im ersten Kapitel Jesus ganz groß. Dann im zweiten Kapitel, dann geht es um diese verschiedenen Strömungen, die in der Gemeinde da sind. Das ist zum einen so einen mystischen Polytheismus erleben. Also Jesus ist einfach nur noch ein Add-on. Ein weiterer von den vielen Göttern, an die sie dort glauben, in ihrem hellenistischen Umfeld. Ja. Und auf der anderen Seite die Strömung von gesetzlichen Juden, die sagen, ja, aber das Erlösungswerk Jesu ist nicht genug. Ihr müsst auch den Sabbat halten und ihr müsst euch beschneiden lassen. Und erst dann seid ihr für Gott wohlgefällig. Und gegen beides kämpft Paulus ein Stück weit. Er sagt, einerseits, Jesus ist nicht bloß nur ein nettes Zusatzding, sondern Jesus hat alle Mächte und Gewalten besiegt und steht über allen und er ist der Herrscher über alle Dinge. Also er hat eine ganz andere Rolle als alles das, was ihr sonst so an Götterwelt kennt. Und auf der anderen Seite den Juden gegenüber sagt er, aber Jesus, er hat uns zur Freiheit berufen und er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er hat es bereits für uns erfüllt und das Gesetz war nicht fähig, Leben zu geben, sondern Jesus, die Beziehung zu ihm ist, dass sie das Herz wirklich verändern kann. Ja, also Kapitel 2 geht es um die Irrlehren, Kapitel 1 Jesus groß machen, Kapitel 2 geht es um die Irrlehren, Kapitel 3 geht es dann darum, ja, wie können wir das denn ganz praktisch leben? Und dann erklärt er das quasi, wie lebt man denn schon jetzt in dieser neuen Schöpfung? Und dann bricht er es runter, wie funktioniert das ganz praktisch in einer römischen Hausgemeinschaft? Und im Vers 4, Kapitel 4 geht es dann darum, wie können wir das, was wir jetzt erlebt haben, in unserer christlichen Bubble, ja, so hatte Paulus das nicht ausgedrückt, aber so meinte er das. Wie können wir das jetzt nach außen tragen zu Menschen, die nicht in der Gemeinde sind, die das noch nicht kennen? Wie können wir das jetzt weitergeben? Und genau darum soll es quasi heute gehen.
Ja, genau. Und dann starten wir gleich rein. In Kolosser Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Ich möchte gleich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar bin ich gerade genau in voller Ausdauer beten total drinne, weil ich war letztes Jahr noch in der Schule mit meinen zwei besten Freunden, Nele und Joni. Und ich bin eine Klasse über denen. Das heißt, ich bin jetzt schon raus aus der Schule. Die machen gerade ihren Abschluss. Und ich habe angefangen mit meiner Ausbildung. Und das war total cool, Freundschaft zu leben und total einfach, als wir uns ja fast jeden Tag gesehen haben. Und dann bin ich halt raus aus der Schule und wir haben alle gemerkt, wie schwierig das ist oder wie anstrengend das ist, Freundschaft wirklich zu bauen und weiter so aktiv zu leben. Und ich glaube, wir haben es auch nicht allzu gut hinbekommen und es hat angefangen, so ein bisschen zu bröckeln. Und ich war schon ziemlich mitgenommen damit, also davon, und war so, was kann ich jetzt machen? Und die Hanni meinte einfach irgendwann, ja komm, wir beten jetzt dafür. Und ich war im ersten Moment so ein bisschen so, weiß ich jetzt nicht. Wir haben es zusammen gemacht und danach war ich auch so, naja, also wirklich merken tue ich jetzt davon noch nichts. Und also scheinbar hilft es doch nicht so viel. Aber irgendwie war ich auch so, naja, ich mache das jetzt mal weiter und habe immer weiter gebetet. Und ich darf gerade richtig krass erleben, wie das langsam immer, immer besser wird. Und ich glaube, das muss ich mir einfach übelst merken, dass das nicht mit einmal kurz anbeten abgetan ist, sondern dass das echt, also dass das extrem viel Kraft hat, wenn wir alle zusammen oder jeder für sich, Sachen lange und intensiv und standhaft weiterbetet. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir das richtig krass erleben dürfen, wie sehr das erfüllt, wenn wir Sachen, oder wie sehr Kraft das gibt, wenn wir Sachen mit Ausdauer beten.
Und das ist ja auch nicht eine Sache, die in unserer Gesellschaft heute so üblich ist. Also wirklich mal an einer Geschichte längerfristig dranbleiben, mal eine Sache durchkämpfen, durchboxen und so, ist etwas, was wir in den letzten Jahren in der heutigen Gesellschaft uns immer mehr verlernen lassen haben. Also wir haben es verlernt, wirklich mal langfristig für ein Ergebnis zu kämpfen, weil wir in einer Instant-Gesellschaft leben, wo es immer alles sofort gibt, ja, wo ich nicht lange in einem Handyvertrag mehr bleibe, sondern monatlich kündbar oder in irgendeinem anderen Abonnement. Es geht immer über Abonnements, und in denen ich mir ein Auto nur lease anstatt kaufe. Aber vor allem auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich essen will, dann kann ich mir ruckzuck was in die Mikrowelle schieben oder was auf tiefgefrorenes aufmachen, also aufwärmen oder wie auch immer. Alles geht ganz schnell. Oder wenn ich Essen bestelle bei McDonald's, dann warte ich nicht mehr ewig, bis Abraham hingegangen ist und das Kalb geschlachtet hat und das dann im Brot gebacken hat und so weiter, sondern dann kommen 5 Minuten später oder noch schneller die Bestellungen bei mir an. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alles immer sofort und gleich haben können und über Prime bestellen und übermorgen ist es da oder morgen schon. Und wir müssen gar nicht mehr lange auf Dinge warten. Und das hat uns auch das so geformt, dass wir nicht mehr gewohnt sind, Dinge durchzukämpfen. Und deshalb ist es sehr unsexy heute, diese Einstellung, wenn wir sagen, ja, wir müssen länger im Gebet mal eine Sache durchkämpfen. Ich finde das so wichtig, wenn ich mir vorstelle, wie ich wäre Gott, ja. Ich habe so zum Beispiel meinen Sohn, der Matteo, ja, der wollte unbedingt immer eine Drohne haben. Ja, der ist ein richtiger Drohnenfanatiker und liebt das, mit Drohnen zu fliegen. Und er wollte eine richtig gute, teurere Drohne haben. Also als Spielzeug, aber schon eine bessere. Und der lag uns wochenlang in den Ohren. Und auf der anderen Seite zum Beispiel gehen wir durch den Supermarkt und dort ist ein ferngesteuertes Auto und so. Und der Max sagt, oh, ich will unbedingt dieses Auto haben. Und ja, und sagen wir, nee, das kaufen wir jetzt nicht. Und hier, keine Ahnung, hast du ein Kaugummi? Und dass er erstmal Ruhe gibt oder was weiß ich. Und wenn wir nach Hause gehen, das ferngesteuerte Auto ist wieder vergessen. Das ist nicht wirklich ein wichtiger Wunsch von ihm, sondern der hat das jetzt gesehen, ja, und cool, und ich brauche das jetzt sofort, und dann sind wir wieder weg und das ist nicht da. Aber diese Drohne von Matteo, das war so ein richtig tiefer Wunsch, der ist konstant geblieben und über Wochen, das war nicht mal einmal irgendwo was gesehen, sondern hat er mir verschiedene bei Amazon rausgesucht und so, ja, kleiner Kerle hier, und hatte keine Ahnung, wie man ordentlich im Internet sucht, aber er hat schon Sachen rausgesucht, weil er es unbedingt wollte, und da merke ich, da ist was ganz anderes dran. Dieses ferngesteuerte Auto haben wir nicht gekauft. Weil ich dachte, okay, das wird ein Highlight für die nächsten 10 Minuten oder 2 Tage und dann war es das. Aber diese Drohne, damit hat der Matteo richtig lange gespielt, bis sie dann ihren Geist aufgegeben hat. Aber das war so ein richtig tiefer Wunsch. Und da waren wir gern bereit, wirklich, er hat da drauf hingearbeitet, ihm das auch zu ermöglichen, dass er diese Drohne haben kann. Und ich glaube, ähnlich ist es bei Gott. Manchmal benutzen wir Gott wie so ein Wunscherfüllungsautomat. Ha, ich habe einen Gedanke, Gott, bitte schenk doch. Aber es sind gar nicht so Dinge, wo wir wirklich so ein Verlangen nach haben. Und ich glaube, dass Gott es sieht und auch sich wünscht, das zu sehen, ob uns Dinge wirklich ein Anliegen sind, ob sie uns wirklich wichtig sind. Und klar kann das manchmal sein, wir beten und Gott tut instant tatsächlich Dinge bewegen und ich wünsche mir das auch viel mehr. Aber in ganz vielen Fällen ist es so, wir beten und nichts passiert. Oder für uns nicht sichtbar. Aber ich glaube, es ist trotzdem lohnenswert und gut, an Dingen dran zu bleiben, selbst wenn wir noch nicht ein Ergebnis sehen, weil es so wichtig ist, dieses Ausharren im Gebet. Es verändert uns, es verändert die geistliche Welt, es verändert aber auch unsere Beziehung zu Gott, dass Gott sieht, okay, das ist uns wirklich ein Anliegen. Und ich glaube, dass es Gott auch wichtig ist. Was ist uns wichtig? Was liegt uns auf dem Herzen? Ich bin auch dankbar für viele Gebete, die ich gebetet habe und Gott nicht erhört hat, weil es egoistische Gebete sind, weil es mir dann um mich geht und dass ich irgendwie was habe oder wie auch immer bekomme oder durch irgendwas nicht durchgehen muss, wo es vielleicht gut ist, wenn ich durchgehe. Ja, natürlich gibt es auch sowas, dass wir beten und deshalb Dinge nicht passieren, weil es einfach keine klugen Gebete sind und wir rückblickend dann irgendwann sagen können, okay, Gott, danke, dass du das nicht erhört hast. Danke, dass du einen besseren Plan hast als ich und mehr besser weißt, was gut ist für mich, als ich es weiß. Aber so gibt es auch Dinge, wo es gut ist, dran zu bleiben in unserem Gebet. Wo es gut ist, wirklich mal durchzuboxen, durchzukämpfen. Und ganz wichtig ist ja auch dieser Punkt, dass es hier um diese... Das Dranbleiben hat ja auch was mit zu tun, dass es uns ganz schwer fällt heute. Wir leben in, ich weiß nicht, wir werden später nochmal im Jahr, im Sommer werden wir über das Buch das Ende der Rastlosigkeit predigen. Eine ganze Serie, also Ruthless Elimination of Hurry von John Mark Comer. Und er sagt auch, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wo es darum geht, möglichst viel unsere Aufmerksamkeit anders zu binden, gerade durch digitale Abhängigkeiten von Social Media, von allem Möglichen, von unserem Smartphone und so. Das sind alles Dinge, die uns davon abhalten, Zeit zu nehmen, wirklich im Gebet dran zu bleiben. Und das wünsche ich uns, dass wir an der Stelle neu lernen, Prioritäten zu setzen. Das wird auf jeden Fall eine ganz eigene Predigt für sich, da steigen wir jetzt nicht so tief ein. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir so geistlich wach sind. Das ist ja das, was dieser Bibeltext hier sagt, dass wir wirklich betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Und dieses geistlich Wachsein, ich glaube, da steckt ein Geheimnis drin, da werden wir später nochmal drauf eingehen heute. Aber noch dieser Punkt Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so dieser Start. Ich glaube, Dankbarkeit ist so wichtig, weil es uns verändert in unserem Denken. Aber nicht bloß das, sondern es verändert unser Herz, es verändert unsere Weltsicht, unsere innere Einstellung. Und es führt sogar dahin, soweit sind wir heute in der Forschung, dass es körperliche Äußerungen hat. Ob ich ein undankbares oder ein dankbares Leben habe, das hat etwas, das andere Ausschüttung von Hormonen und das Undankbarkeit ist was unseren Körper innerlich vergiften lässt und so. Gibt es auch ein gutes Buch, was ich schon mal vorgeschlagen habe von Carolyn Leaf, wo es darum geht, quasi, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber ist nicht so schlimm, was wir bestimmt auch mal als Serie machen werden. Ich hatte das schon mal hier erwähnt, das Buch. Und wo Undankbarkeit tatsächlich etwas ist, was uns hatte ich gerade gesagt, schon innerlich vergiftet, ja. Und Dankbarkeit ist etwas, was uns den Fokus neu lenkt auf das Gute im Leben. Und vor allem, wenn wir Dankbarkeit adressieren, nicht bis an irgendwie an das Universum oder so, sondern ein personelles Gegenüber an Gott, dann ist das was, was uns fokussiert darauf, auf Gott, auf das, was er schenkt, auf das, was er gibt. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, da fängt alles an, dass wir anfangen, in dieser Dankbarkeit zu leben. Das hilft uns, in dieses Gebet hineinzukommen. Und dieses Gebet hilft uns wirklich, wachsam zu bleiben, geistlich. Und ich finde das so spannend. Paulus betet dann hier weiter. Ist auch schön, wenn man aus dem Wort Gottes predigt und nicht bloß aus dem iPad. Ab Vers 3 sagt er, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat. Und für das ich im Gefängnis bin, betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Ich finde das so cool. Paulus steckt im Gefängnis, ja, steckt dort fest, hat eigentlich voll krasse Pläne, was er alles machen will. Und dann ist er dort und kann irgendwie nichts mehr machen. Und das, worum er beten lässt, worum er auch selber bittet, ist nicht, hey Leute, betet, dass ich wieder frei komme. Betet, dass ich wieder irgendwie endlich diese Strapazen aufhören. Betet, dass ich gesund bleibe, dass ich das hier irgendwie gut durchstehe. Nein, das, was er betet, ist, dass er in überall, egal wo er ist, die Türen offen sind, das Evangelium zu verkünden, dass er Möglichkeiten hat, die Botschaft Gottes weiterzugeben, dass er dieses Geheimnis bei so vielen Menschen wie möglich lüften kann, von dem er hier spricht, dieses Geheimnis. Da hatten wir in der ersten Predigt schon drüber gesprochen, ja, dass Jesus gekommen ist, um alle Nationen zu vereinen und diese neue Schöpfung zu starten. Und also guckt euch da gerne nochmal die erste Predigt dazu an. Und sein Anliegen ist, dieses Geheimnis so viel wie möglich Menschen mitzuteilen. Und das ist sein Gebet. Nicht, dass er gesund bleibt oder so, sondern dass er Möglichkeiten hat, um möglichst vielen Leuten davon weiterzuerzählen. Und an der Stelle macht Lydia weiter.
Genau. In Vers 5 steht dann, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch Gelegenheiten bieten, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Genau. Also ich glaube, dass uns allen Leute immer wieder ins Leben gegeben werden oder genau, die für eine bestimmte Zeit mit uns gehen und dann, Alter, aber auch so wie der Lauf der Dinge halt ist, aus unserem Leben wieder rausgehen. Das sind mal Leute, die ein bisschen länger und mal Leute, die ein bisschen kürzer sind. Aber es gibt wenige, die wir wirklich von Geburt an bis zum Lebensende wirklich bei uns haben. Viele, die das vielleicht seit dem Kindergarten oder so, aber nicht für, also nicht wirklich seit Geburt bis zum Ende. Und ich denke, dass wir uns das zur Aufgabe machen dürfen oder versuchen dürfen, trotzdem jedem so viel wie möglich von Gottes Wort mitzugeben. Also die Zeit so effektiv wie möglich die Zeit mit den Leuten so effektiv wie möglich zu verbringen, um ihnen so viel wie möglich von Gott zu erzählen. Wenn wir mit Leuten... Genau, also...
Erzähl, was du auf Arbeit erlebt hast.
Ja. Genau. Also ich habe eine Arbeitskollegin, mit der habe ich jetzt schon häufiger über den Glauben geredet. Und genau, wir saßen jetzt letztens wieder zusammen beim Frühstück und waren so, ja, was habt ihr so am Wochenende gemacht? Und also ich hätte einfach erzählen können, ja, ich war am Samstag Fahrrad fahren und habe noch ein bisschen was im Garten gemacht bei den Hühnern und noch was mit meiner Familie gemacht oder so. Und am Sonntag, ja, da habe ich einfach, bin ich morgens aufgestanden, habe mit meiner Familie gefrühstückt und so. Genau, und ich hätte einfach den Gottesdienst komplett aussparen können. Aber ich war halt so und habe gesagt, ja, und ich war Sonntag im Gottesdienst. Und dann war sie so, okay, cool, ich habe schon häufiger mit ihr darüber geredet. Und so häufiger schon ein bisschen was von meinem Glauben geteilt. Und sie war so, ja, okay, aber hat das so den ganzen Sonntag gefüllt? Und also warum machst du das denn überhaupt? Und ich war so, ja, naja, weil es mir halt, also weil es wirklich mein Leben einfach füllt. Ich habe lange irgendwie so ein bisschen nach so einer Sache gesucht, die mich wirklich zu 100% füllt und durfte das alles in Gott entdecken. Und er hat all meine Löcher oder meine Sorgen, die ich irgendwie hatte, komplett gefüllt. Und da war sie so, ah, voll cool, naja, dann könnte ich ja da auch mal wieder in den Gottesdienst gehen. Und ich war so, hä, voll krass, das ist einfach nur, weil ich von meinem Wochenende offen und ehrlich, mein Wochenende offen und ehrlich geteilt habe, war sie so ermutigt davon, dass sie so war wie, ja, naja, dann könnte ich das auch mal machen. Genau. In Vers 6 steht, euer Wort soll immer freundlich und mit Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jeder, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Genau, wenn wir mit Leuten über Gott sprechen, dann oder passiert mir das häufig, dass ich mich so ein bisschen abgehoben fühle und so bin wie, naja, du kannst mir eh nichts, weil ich habe schon alle Weisheit. So ungefähr fühle ich mich immer ein bisschen, bin ich absolut nicht, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl und ich glaube, wir müssen echt fangen, uns da auf eine Ebene mit denen zu heben oder uns auf die Augenhöhe von denen, ja, also auf die Ebene von denen mitzugehen, halt mit in der ihr Leben einzutauchen, also Punkte zu finden, an die wir anknüpfen können, die mit denen wir halt gemeinsam mit, ja, die Gemeinsamkeiten einfach zu finden und mit in das Leben einzutauchen, wenn wir wirklich nachhaltig prägen wollen. Ich glaube auch, dass wenn wir eine Beziehung zu der Person haben, die wir so ein bisschen schon bauen, dass es dann den Leuten einfacher fällt, unsere Worte wahrzunehmen oder unsere Worte ernst zu nehmen. Weil ich nehme ja auch die Worte von der Nele beispielsweise viel, viel ernster als von Leuten, die irgendwie herbeigelaufen kommen und sagen, da und da hat dein Leben das und das Problem. Da denke ich kurz drüber nach und bin so, naja, aber so richtig auch nicht. Aber wenn die Nele sagt, hey, ich glaube, das und das ist gerade so und so, dann denke ich schon länger darüber nach. Also so ein bisschen wie So ein fremder Lehrer, von dem lasst ihr euch nicht gerne belehren, sondern wenn ihr eine Beziehung zu der Person habt, dann fällt das euch auf alle Fälle einfacher oder fällt mir das einfacher, das wirklich weiter ernst zu nehmen.
Und wir haben ja auch darüber gesprochen schon, dass ihr kennt vielleicht diesen Spruch, dass unser Leben ist die einzige Bibel, die viele Leute jemals lesen werden. Ja, wir sind so, unser Leben ist dieses Zeugnis für die Menschen, ist wie so ein Brief von Gott an die Welt. Und all diese Sachen haben wir schon 100 Mal wahrscheinlich gehört. Und sie stimmen auch total. Und das ist auch ganz wichtig. Es gibt so ein Zitat, das wird Franz von Assisi zugeschrieben. Wahrscheinlich hat er es gar nicht gesagt, aber es klingt schön, wenn er es gesagt hat. Das heißt, predige das Wort zu jeder Zeit. Und wenn nötig, dann benutze sogar Worte dafür. Also es geht darum, unser Leben ist die Predigt für die Menschen, ja, dass wir dieses Jesus-mäßige, dass wir das ausstrahlen, dass Jesus durch mich, durch mein Leben, durch mein Verhalten, durch meine Beziehung zu dem anderen sichtbar wird. Und Menschen schauen viel mehr auf unser Leben als auf das, was wir sagen. Menschen gucken, ob ist die Botschaft und der Botschafter, ist das stimmig? Und wenn es nicht stimmig ist, dann ist die Botschaft auch nicht richtig. Dann erreicht man eher das Gegenteil. Also, es ist so wichtig, dass wir ein Leben haben, was Jesus ausdrückt. Und zugleich kommt dann Vers 6, also im Vers 5 geht es ja vielmehr darum, dass wir ein Leben mit Ausstrahlung haben. Und dann kommt aber Vers 6, wo Paulus sagt, aber vor allem sollen wir Worte mit Ausstrahlung haben. Also nicht bloß, dass unser Leben spricht von Jesus, sondern im Vers 6 sagt er dann, aber auch unsere Worte sollen von Jesus sprechen, dass wir ganz bewusst sprachfähig werden. Ja, ich glaube, in der letzten Zeit haben wir sehr stark den Fokus immer wieder darauf gelegt, dass unser Leben auch das spricht und so weiter und dass wir Jesus irgendwo so ausdrücken. Ich hoffe es, dass es für euch ein wichtiges Thema ist. Und wir haben ganz schön vernachlässigt, auch über den Glauben ganz konkret zu reden. Das ist irgendwie nicht so richtig sexy und wir sind ja sowieso mehr so wir harmonisieren alle und sind mit allen Best Friends und so weiter. Und das ist auch gut und das ist auch wichtig, wenn wir Worte nutzen. Ich merke aber, dass es immer weniger geworden ist, dass wir tatsächlich über unseren Glauben reden. Mir geht es selber auch so. Aber ich glaube, insgesamt ist da so eine Bewegung, dass wir wenig darüber sprechen, wie Menschen Jesus begegnen können. Und zwar nicht bloß hier in unserer eigenen Bubble, sondern eben dort, wo wir unterwegs sind. Auf Arbeit, im Studium, in der Schule, bei den Nachbarn, im Sportverein, wo auch immer du unterwegs bist, in deiner Family. Und ich merke immer mehr, es kommt dahin, dass ja wir sagen, ja, ich bin ja schon ein Zeugnis, in dem ich, keine Ahnung, ich wünsche Leuten Gottes Segen mal an der Supermarktkasse und dann bin ich doch ganz, ganz toll dabei. Oder ich habe dort in dieser Situation beim Mobbing nicht mitgemacht und so. Und die Leute werden schon merken, ich strahle Jesus aus und irgendwann werden sie schon kommen und mich fragen. Aber oftmals kommen dann die Leute gar nicht und fragen dich gar nicht. Die finden dich, du bist ein netter Mensch. Aber viele Menschen kommen gar nicht auf die Idee, dich zu fragen, na, warum bist du denn ein netter Mensch? Und deshalb finde ich es gut, wenn wir lernen, unseren Glauben tatsächlich auch zu formulieren. Und wenn wir zum Beispiel ganz viel, sagen wir mal, so Ankerpunkte auslegen, ganz viele so Einladungen, Hinweisschilder, wo Leute sogar fragen können, was ist denn damit? Also, dass ich das bewusst provoziere. Keine Ahnung, indem du zum Beispiel christliches Merch trägst oder sowas, also T-Shirts, wo Hype Jesus draufsteht oder sowas und dann fragen die Leute, hey, was ist denn das? Warum trägst du das oder so? Oder unsere Camp-Shirts oder was auch immer. Dass du, ich habe sogar hinten drunter, jetzt hätte ich, ja, hier ziehe ich mich jetzt nicht aus. Hätte ich vorher machen müssen. Dass ich ganz bewusst immer wieder so Dinge sage, hey, keine Ahnung, Gott hat mir Jesus geholfen oder hey, ich habe dafür gebetet oder was auch immer. Das ist immer wieder, dass ich so Situationen auslege, wo Menschen tatsächlich nochmal nachfragen können, wo ich sie einlade, dazu nachzufragen, wenn ich Angst habe, selber Dinge anzusprechen. Aber natürlich ist es auch gut, wenn ich merke, sind Fenster offen, da gibt es Gelegenheiten, wenn ich tatsächlich anfange, über meinen Glauben zu reden. Und ich glaube, das ist für viele von uns tatsächlich eine ganz schöne Herausforderung. Aber wie gesagt, eine sehr schöne Herausforderung, weil wichtig. Hier geht es ja darum, wenn wir mit Worten reden, unsere Worte sollen mit Salz gewürzt sein. Ja, hier steht so mit Salz der Weisheit, in anderen Bibelübersetzungen wird das Salz ganz weggelassen. Aber vor allem der Punkt ist, unsere Worte sollen wie so Geschmack geben. Dass wir in ein fades Leben hinein, sie sollen neue Hoffnung hineinsprechen, sollen ermutigend sein, erfrischend sein, sollen tatsächlich geschmackvoll sein. Es geht eben nicht darum, dass wir irgendwie Leute zupredigen oder dass wir irgendwie besserwisserisch und keine Ahnung, wie Lydia das gerade beschrieben hat, ja, dass wir denken, wir sind irgendwie was Besseres und so, dass wir so von oben herab mit den Menschen reden, sondern es geht gerade darum, dass wir Worte der Ermutigung haben, Worte, die tatsächlich Leute eine Vision geben, eine Möglichkeit, die sie inspirieren, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das muss, wie gesagt, stimmig sein mit unserem eigenen Leben. Und auch Worte der Klarheit. Das heißt nicht, dass wir immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass wir ganz bewusst tatsächlich gucken, was ist das, was Jesus in das Leben der Menschen um mich herum hineinsprechen will. Und da ist die Frage, wie können wir das ganz konkret machen? Ich habe gerade schon gesagt, dass wir ganz bewusst so Ankerpunkte auslegen können. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben, dass wir ganz bewusst, wie Paulus das macht hier, dass wir beten, dass Gott uns Möglichkeiten schenkt. Alles fängt an mit dem Gebet. Ja, vielleicht habt ihr schon ein paar Mal diesen Spruch gehört, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und es fängt an mit diesem dankbaren Lebensstil, mit diesem Danksagen Gottes, aber vor allem auch mit diesem, dass wir in dieses Gebet hineingehen und auch dafür beten, dass Gott uns solche Gelegenheiten gibt. Aber es ist ein gefährliches Gebet. Weil es könnte sein, dass Gott es tatsächlich erhört. Es könnte sein, dass Gott tatsächlich die Leute über den Weg schickt, die irgendwie komisch sind, wo du quasi eine Tür offen hast, aber eigentlich, oh, jetzt muss ich was sagen, aber ich traue mich eigentlich nicht. Also Gott lädt uns dann ein, auch mal aus unserer Komfortzone rauszugehen und tatsächlich über ihn zu reden. Und das ist am Anfang ganz schwierig, aber es wird mit der Zeit immer einfacher. Ja, der erste Schritt ist immer der schwerste. Aber wenn wir so ein Lebensstil entwickeln, wo wir einfach freudig über Jesus erzählen, dann wird es immer einfacher. Wir haben den Aaron ja gerade hier, der bei uns ein Praktikum macht und der hat die Woche die letzten Wochen das ganz stark erlebt. Der will kurz davon erzählen und ich finde das so cool. Ich war jetzt gestern zum Beispiel mit Aaron wieder in der Stadt unterwegs und inzwischen ist es so, dass ihn viel mehr Leute grüßen, als mich grüßen, weil er schon so vernetzt ist in unserer Stadt, obwohl er jetzt erst seit 5 Wochen hier unterwegs ist. Also richtig, richtig cool. Sag mal Aaron ganz kurz, wie machst du das, dass du so schnell Zugang zu Leuten hast und mit ihnen tatsächlich auch über Gott sprechen kannst?
Ja, ich habe tatsächlich lange dafür gebetet und geguckt, Jesus, wo habe ich meinen Teil zur Gesellschaft beizutragen oder wo kann ich anknüpfen? Und ich habe einfach gemerkt, ich finde irgendwie nicht den richtigen Weg, bis ich nochmal einfach auch in den Evangelien einfach geschaut habe, wie lebt Jesus das? Und Jesus ist zu den Leuten gegangen, Jesus hat Gemeinschaft zu denen gesucht und hat so ihre Herzen erreicht. Und das ist mir voll wichtig geworden, das hat Jesus mir so aufs Herz gelegt, hinauszugehen und einfach den Schritt zu wagen, den Schritt aufs Wasser. Und für mich war es am Anfang voll schwierig. Ich sah da die Gruppe und dachte mir, okay, wie soll ich da jetzt reingehen? Und ich habe da Lydia angerufen und habe gesagt, Lydia, kommst du, damit wir jetzt zweiter reingehen? Die Gruppe am Theaterplatz, genau. Das ist eine Gruppe von jungen Jugendlichen, die sich einfach zusammentreffen und Gemeinschaft haben wollen. Und wir sind dann hingegangen und damit hat es dann angefangen. Das war der erste Schritt, wo die Türen geöffnet wurden und wo wir einfach von uns erzählen konnten. Und ich habe gemerkt, für mich war es persönlich sehr einfach, auch über den Glauben zu reden, weil ich Theologie studiere. Das ist der perfekte Einstieg, wenn du sagst, ich bin Theologiestudent, dann fragen alle dich aus. Aber trotzdem habe ich auch gemerkt, wo ich mal nicht gesagt habe, dass ich Theologie studiere, dass man mit der Zeit einfach Vertrauen gewinnt und auch offen über den Glauben reden darf. Und ich habe gemerkt, dass durch Gemeinschaft oder durch, ich zeige den Leuten, ey, ich bin ein normaler Mensch, ich bin genauso wie ihr, ich mache auch meine Fehler und dadurch kann ich einfach an denen anknüpfen und Jesus auch in die Welt weitertragen. So habe ich das erlebt und ich glaube, das ist nicht nur mein Herz, ich glaube, dass auch Jesus Herz ist, dass wir genau durch Gemeinschaft, durch miteinander abhängen oder chillen mit den Leuten, dass wir dadurch an die Herzen rankommen können.
Danke dir, Aaron. Ich glaube, für die allermeisten ist ja weniger das Problem, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das betrifft vor allem so hier Pastoren oder Leute, die in dieser christlichen Bubble beruflich arbeiten. Aber die allermeisten von euch haben ja ein Arbeitsumfeld und Nachbarn und persönliches Umfeld, wo ihr sehr viel sowieso schon in der Welt seid, also wo ihr mit Leuten schon in Kontakt seid, die Jesus nicht kennen. Und da ist es so wichtig, dass wir tatsächlich ganz bewusst als Werkzeug Jesu dorthin gehen, dass wir ganz bewusst dahin gehen in dem Bewusstsein, ich bin hier als Reich Gottes, als Botschafter von Jesus, als jemand, der einfach eine der einen Auftrag hat, den Jesus uns ja ganz klar gegeben hat. Die Frage ist, wie können wir so geistlich wach sein, um tatsächlich diesen Blick zu bewahren? Und dafür ist es gut, wenn wir uns wie geistlich so Wecker stellen, ja? Vielleicht sogar ganz im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe so verschiedene Wecker den Tag über, die mich einfach daran erinnern, einen kurzen Moment innezuhalten, und wenn es, keine Ahnung, beim Essen ist, dann bete ich innerlich einfach kurz und für eine bestimmte Sache zu beten, die gerade, die ich jetzt für wichtig finde, dass ich da regelmäßig dranbleibe. Es hilft mir in Ausdauer immer wieder für eine Sache zu beten. Also das ist möglich. Einfach so ein Wecker, der ist nicht laut im Handy und der summt und ich weiß, ah ja, jetzt ist der Wecker. Und ich bete einfach kurz ein paar Sekunden dafür und gehe meinem Alltagsgeschäft weiter. Also solche Möglichkeiten. Oder dass du dir bewusst Triggerpunkte suchst, wo du ganz ausdauernd dranbleiben kannst. Immer wenn der Ampel rot schaltet und du dort stehst, dann kurze Gespräch einstellen oder kurz, keine Ahnung, das Handy mal ausstellen und so ganz und bewusst, also bei ich höre dann Podcast, muss ich Podcast mal ausstellen und ganz bewusst zu sagen, okay, jetzt bete ich für, keine Ahnung, für das nächste, den Menschen, den ich jetzt begegne oder so. Eine Sache, die ich zum Beispiel mache, die mir sehr hilft und sehr wichtig ist, ich habe morgens so meine Zeit mit Gott. Ich habe gemerkt, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Das fällt mir ganz schwer. Ich bin viel eher abends noch voller Energie. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig oder wie hilfreich es für mich ist, tatsächlich mir morgens mit Zeit mit Gott zu nehmen. Und mir geht es so, ich weiß, Gott ist mein liebender Papa. Gott ist mein Schöpfer, Erlöser, alles Mögliche. Diese Beziehung, die ich mit Gott im Moment besonders pflege, ist so ein bisschen, ist mein Ding, das müsst ihr euch nicht übernehmen, aber ich bin großer Fan von Geheimagenten und so weiter. Und ich habe so mit Gott so ein Verhältnis wie, hey, ich habe eine Mission heute an diesem Tag. Ich bin für Gott so ein Geheimagent. Ich bin hier unterwegs, um Dinge für ihn, einfach für das Reich Gottes zu erledigen. Und morgens ist so mein Briefing mit Gott, der quasi weiß, heute diese Sachen stehen heute an, das und das ist zu tun. Und dann habe ich morgens mein Briefing mit Gott, wo ich überlege, ich gehe durch meinen Tag durch den Kalender, heute diese Leute werde ich heute treffen und dort werde ich heute was sagen müssen oder hier habe ich eine schwere Entscheidung zu treffen oder dort treffe ich eine bestimmte Person oder so, eine Aufgabe zu erledigen. Und dann gehe ich mit Gott das durch und frage Gott früh, okay, was kann ich zum Beispiel in diesem Gespräch, was kann ich dazu beitragen? Ich mache das nicht immer, ich würde mir wünschen, dass ich das viel häufiger mache und hiermit habe ich es ausgesprochen, also muss ich jetzt. Als ich das wirklich jeden Tag, manchmal, du liest die Bibel, weil du nur noch wenig Zeit hast, und dann zack, musst du schon weiter. Aber dieses bewusst sich Dinge mal ausführlich auch aufschreiben und dann Zeit zu nehmen, für die Person, mit der du dich triffst, schon vorher zu hören, Gott, hast du mir jetzt schon was zu sagen, was ich dann in dem Gespräch einbringen kann. Und manchmal ist es gut wie, ich habe heute Morgen gebetet und ich habe ein Wort von Gott für dich und so weiter. Aber vielleicht reicht's auch, wenn du einfach so einen Gedanken hast, ich glaube, die Person braucht halt in diesem Punkt eine Ermutigung oder in diesem Punkt eine Richtungsweisung, das zu sagen, ohne dass Gott hat mir gesagt, sondern einfach, ich habe so eine Idee von Gott schon früh bekommen und kann sie dann in dem Gespräch mit einbringen, ohne der Herr hat gesprochen. Und dieses Briefing mit Gott ist mir so wichtig, weil ich dann mit einer Wachheit durch den Tag gehe und schon früh weiß, hier möchte ich Reich Gottes voranbringen, hier möchte ich etwas multiplizieren. Es ist für mich was völlig anderes, als wenn ich diese Zeit nicht habe und ich gehe durch den Tag und es fließt so irgendwie vor sich hin, aber ich habe nicht diese innerliche, geistliche Wachheit, dass Gott etwas bewegen will. Und dann auch immer wieder diese Klarheit, hey Gott, wenn ich jetzt hier durch die Ladenstraße gehe, ich segne die Menschen um mich herum, ich segne diese Läden und gibt's irgendwo was, irgendwo Menschen, denen ich jetzt irgendwas weitergeben darf? Und das ist geistlich wach zu bleiben, aber ich glaube, das ist eine Sache, wenn wir das leben, dann kann uns Gott unheimlich stark gebrauchen, kann er uns unheimlich einfach auch einsetzen als Sprachrohr für Menschen, zu Menschen hin. Und dann ist es wichtig, dass wir auch lernen, über das Evangelium zu reden, dass wir das solche lernen, in Worte zu fassen. Und das ist manchmal ganz schön schwer. Wir hören das hier Sonntag für Sonntag und irgendwie haben wir es so verstanden, aber richtig verstanden hat man es erst, wenn man es selber erklären kann. Und zwar so, dass jemand anders das versteht, ohne dass man dieses ganze Kanaanäische drumherum und, warte mal, wenn ich das Wort erkläre, dann müsste ich dir den jüdischen Kontext erstmal beschreiben und dann, wie kriegt man das Evangelium eingedampft, dass man das in 2 Minuten erzählen kann? Das ist eine Sache, die kann man tatsächlich üben. Zum Beispiel, dass du dich mit jemandem zusammentust und sagst, okay, ich erkläre es dir mal und versucht mal als Nicht-Christ zu hören und das zu verstehen. Das ist eine Übungssache. Vielleicht sich das auch mal aufschreiben. Wie kann ich von meinem Leben erzählen und damit erklären, wie Jesus, was Jesus mir bedeutet. Aber weißt du, es geht gar nicht so sehr um die Technik. Das ist gut, die Technik zu lernen, aber letztlich geht es vor allem darum, dass wir erzählen von uns selbst, von einer Begeisterung für Jesus. Von, dass wir Jesus selber erlebt haben und dass wir von aus unserem eigenen Erleben erzählen. Weil das kann dir niemand wegnehmen, das kann niemand kaputt machen, kann niemand sagen, nein, wissenschaftlich ist es aber anders, sondern es ist ja dein Erleben. Es ist dein Zeugnis, es ist dein, das, was du mit Gott, deine Erfahrung. Und die kann nicht jemand anders einfach negieren. Er kann es vielleicht für sich nicht annehmen, aber es ist erstmal etwas, was für dich die Wahrheit ist. Und deshalb fang an, darüber zu erzählen, was du mit Jesus erlebst. Und wer Jesus für dich ist, was er für eine Bedeutung hat, wie er dich begeistert. Und ich glaube, das ist etwas, was Menschen auch inspirieren kann. Ich bin zu Studienzeiten, als ich noch Theologie studiert habe, immer mit Mitfahrgelegenheit hin und her gefahren, immer viele, viele Stunden bis nach Beröa damals, also Frankfurt am Main, und habe auf diesen Mitfahrgelegenheiten, das waren für mich immer die besten Möglichkeiten, mit Leuten über Jesus zu reden, weil man ist halt 6 Stunden im Auto und die können nicht weg, bei 150 auf der Autobahn. Und das war für mich ein super Übungsfeld, auch darüber zu reden. Es gab sogar Momente, wo Leute tatsächlich im Auto ihr Leben Jesus gegeben haben. Ganz oft gab es das auch nicht. Aber trotzdem war mir das wichtig, weil ich konnte wie Samen sehen. Oder vielleicht waren da schon Erfahrungen da und ich konnte nochmal drüber gießen. Und ich fand das ganz wichtig und habe ganz bewusst diese Zeiten genutzt und habe gesagt, Jesus, schenk mir Anknüpfungspunkte auf dieser Autofahrt, wo ich ganz konkret ins Gespräch über dich kommen kann. Und das ist nicht so, naja, wenn es sich total mir aufdrängt, sondern ich habe danach gesucht und das ist eine andere Einstellung. Und das wünsche ich mir für uns. Wenn wir viel mehr auf der Suche nach solchen Möglichkeiten wären, würden wir viel lauter die Botschaft Jesu, und das ist eine gute Botschaft, in diese Welt hineintragen können. Es ist sowas Geniales, dieses Geheimnis, von dem Paulus hier spricht. Dass Gott zu uns kommt, dass er mit uns ein etwas neues Leben beginnen will. Und so oft behalten wir das für uns und naja, wenn der andere irgendwas anderes glaubt, soll er glauben und so. Letztlich ist es Lieblosigkeit. Letztlich ist es ein Desinteresse an anderen Menschen. Es geht nicht darum, irgendwelche Leute irgendwie, die müssen jetzt alle die reine Lehre kriegen und die richtige Theologie und was auch immer. Nein, sie müssen eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott haben. Und Gott wird sich darum kümmern. Jesus zuerst und er wird die Theologie schon irgendwie mit formen. Und das wünsche ich mir, dass wir so viel stärker Menschen dort mit hineinnehmen können. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen von John Wimber. Der hat das in seinem Buch Power Evangelism geschrieben. Und zwar, er ist gerade, kommt von einer Konferenz in Chicago und ist auf dem Weg nach New York, wo er den nächsten Vortrag hat im Flugzeug. So um und sieht neben sich, über den Gang drüber sieht er einen Mann, der, also er guckt ihn an und hat wie vor seinem geistlichen Auge das Wort Ehebruch über seinen Kopf geschrieben, über seine Stirn geschrieben. Und er denkt, oh krass, war erstmal, also John Wimber hat oft solche Sachen erlebt, das war jetzt nicht völlig überfordert. Er ihn an und dann steht das Wort immer noch da. Vor seinen geistlichen Augen sieht er das ganz deutlich geschrieben, Adultery. Frauenname in ihm hochkommt und er fragt, sagt der Name Jane irgendwas? Der Name ist geändert. Und der Mann ist total schockiert, wird total blass und sagt, okay, wir müssen reden und nimmt ihn mit und geht, da gehen sie in den Jumbojet, wo oben diese kleine Bar ist und er geht mit ihnen hoch in diese kleine Bar und sie reden miteinander und wer hat dir das gesagt? Und John Wimber sagt, Gott hat mir das gesagt und er war erstmal auch überfordert und der Mann fragt, was soll ich jetzt tun? Und John Wimber erzählt ihm, jetzt hat er endlich wieder seinen gewohnten Boden unter den Füßen, ja, das, was er als Pastor kann. Er führt ihn da hinein in diese Buße und dass er sagt, ey, und du kannst dein Leben Jesus geben und Jesus kann Ordnung hineinbringen in dieses Leben. Und dann sagt er, okay, sprich mir nach. Und dann sagt er, oh, lieber Gott. Und dann wiederholt er und plötzlich fängt ja dieser Mann an und fängt an, Buße zu tun, ohne dass John Wimber irgendwas gesagt hat. Und er fängt dort an zu heulen und die ganze Bar kriegt alles mit, was er an Sündenbekenntnis macht und die Stewardessen heulen mit. Und es ist eine ganz bewegende Szene, weil er erzählt, was alles schiefgelaufen ist in seinem Leben. Und als er sich dann beruhigt, merkt er, also gibt sein Leben Jesus und dann merkt er, oh, das ist so gut. Und wir mussten hier oben reden, weil ich wollte nicht, dass meine Frau das unten mitkriegt, weil sie saß ja direkt neben mir und du fragst mich, ob ich eine Jane kenne. Und deshalb mussten wir hochgehen und das ist so gut. Und dann sagt er, ja, aber du wirst es deiner Frau auch erzählen müssen. Naja, er hat irgendwie eingesehen, dass es keine andere Möglichkeit gibt und ist nach unten wieder gegangen und hat seiner Frau davon erzählt. Und sie war natürlich genauso schockiert und da ist irgendein Mann und der hat ihm irgendwas von Gott erzählt und hin und her. Und dann haben sie beide geheult und dann hat er seine Frau dort im Flugzeug zu Jesus geführt. Und John Wimmer hat später kurz im Flughafen nochmal mit ihnen gesprochen. Die hatten noch nie eine Bibel gehabt, deshalb hat er ihnen schnell seine Bibel geschenkt und ist weiter. Ich wünsche mir sowas viel mehr bei uns. Ich erlebe das selber, dass Gott zu mir Dinge sagt, für andere, dass ich bewusst auch höre, für andere Menschen. Und ich habe auch oft schon erlebt, dass Leute hinterher zu mir kommen und sagen, boah, das war voll passend. Aber ich wünsche mir noch eine völlig neue Dimension. Ich wünsche mir eine Dimension, wo wir, keine Ahnung, wo ich durch die Stadt gehe und plötzlich Gott tatsächlich solche Leute highlightet und sagt, hey, geh zu dieser Person. Und ich möchte dafür beten, aber wenn wir dafür beten, wenn ich dafür bete, muss ich auch bereit sein, dann tatsächlich zu gehen. Und das ist die schwere Nummer. Das ist dieses Raus aus dem Boot auf dieses Wasser. Das traue ich mir nicht zu. Wenn wir Erfahrungen damit sammeln, wird es immer einfacher, habe ich schon erzählt. Ne? Also wenn wir merken, boah, das hat tatsächlich gestimmt oder keine Ahnung, konnte ja ein Leben bewegen, dann bin ich total viel mutiger, beim nächsten Mal es auch zu machen. Aber dieser erste Schritt ist so schwierig. Und ich möchte uns als Gemeinde zu diesem ersten Schritt ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir tatsächlich dieses mutige Gebet sprechen. Paulus sagt hier, fangt an mit Gebeten, mit Danksagung und mit dieser geistlichen Wachheit. Das ist das hier, Vers 2, damit ihr sprachfähig werdet und dieses Geheimnis von Christus in die Welt auch hineintragen könnt. Das soll euch verändern, für Kapitel 3, wie ihr als Hausstand, wie ihr miteinander lebt, das ganze Leben soll euch verändern, dass es sichtbar wird, schon jetzt, dass ihr eine neue Schöpfung seid. Und jetzt geht es darum, dass wir das hinaustragen, dass Leute das an uns sehen, aber dass wir tatsächlich auch anfangen, darüber zu reden. Und ich glaube, es steckt so viel Kraft drin, wenn wir tatsächlich uns bewusst aufmachen, nicht bloß, na, wenn was kommt, kommt's halt und dann rede ich halt drüber, sondern wenn wir das suchen nach Gelegenheiten, wie wir anknüpfen können, wie wir mit Menschen über diesen Glauben reden können, weil es einfach Auftrag ist, Auftrag Gottes an uns. Ich wünsche mir, dass ich immer mehr in dieses Vertrauensverhältnis zwischen Gott und mir hineinkomme, dass Gott mir tatsächlich solche Sachen offenbaren kann über andere und ich sie tatsächlich als Gottes unmittelbares Sprachrohr weitergeben kann. Das würde ich mir so wünschen. Und wir können als Gemeinde eine Gemeinde werden, die sprachfähig wird. Wir sind in so vielen unterschiedlichen Kontexten unterwegs. Du in deiner Familie, auf deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Und wie cool wäre das, wenn wir dort tatsächlich anfangen, wirklich bewusst, aktiv über den Glauben reden, wenn wir immer wieder Spuren auslegen, Einladungen uns zu Fragen auslegen oder ganz bewusst hineinsprechen. So wie Lydia es gesagt hat, nicht irgendwie jetzt, dass wir jetzt immer mit Holzhammer und jetzt überall müssen wir Evangelium irgendwie, keine Ahnung, runterrattern oder so, sondern in Beziehung hineintreten, aber in diese Beziehung immer wieder nach Anknüpfungspunkten suchen. Immer wieder wie Paulus in Athen, dieser unbekannte Gott, von dem möchte ich euch erzählen. Da ist schon was in deinem Leben da, was du kennst. Und da knüpfe ich an und sage, hey, da gibt es noch mehr. Da gibt es einen Gott, der dich liebt und der mein Leben verändert hat und der auch in deinem Leben Veränderung bringen will. Lydia, magst du noch mit uns beten?
Ja, Jesus, du siehst jetzt diesen Wunsch in so vielen von uns, dass wir uns das so sehr wünschen, mehr von dir erzählen und dass wir uns auch wirklich von dir challengen lassen wollen. Auch wenn es im ersten Moment super schwierig sein kann. Aber ich vertraue so sehr darauf, dass wenn wir da mit dir zusammen reingehen und das vorher lange mit dir besprochen haben und dafür gebetet haben, dass das einfach nur super, super gut werden kann. Amen.
Wir wollen eine gebetende Gemeinde werden. Und wir haben uns vorgenommen, in den nächsten 3 Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch ganz konkret zu beten als ganze Gemeinde und auch zu fasten. Wenn du magst, steig gern mit ein. Denn ich glaube, es liegt eine Kraft in dem gemeinsamen Beten. Wenn viele sich eins machen für ein Anliegen, das hat wirklich geistlich auch eine Kraft und eine Bedeutung. Und zum anderen lade ich dich auch ein, nicht bloß dich im Gebet einzuschließen, sondern auch im Fasten. Weil ich glaube, Fasten hat die Funktion, dass es Raum schafft für Gott in unserem Leben. Und ist wie so ein Gebetsverstärker. Jedenfalls sagt Jesus das. Das Fasten, das Gebet nochmal verstärkt. Es zeigt auch noch für uns eine größere eine größere Wunsch, ja, dass wir da hartnäckiger dran sind. Und wir wollen Montag, Dienstag, Mittwoch fasten. Ich weiß nicht, du kannst es vielleicht schaffen, komplett zu fasten. Vielleicht sagst du, naja, das schaffe ich nicht. Aber was ist das, was bei mir am meisten Raum schafft? Einfach mal 3 Tage Social Media abzuschalten oder was auch immer, dass die Sachen sind, wo du sagst, das hilft mir tatsächlich mit im Gebet dabei zu sein. Und wir wollen am Montag besonders für unsere Gemeinde anliegen und für diese Region hier beten. Wir wollen am Dienstag beten für Ukraine und Israel, für die großen Konflikte. Und wir wollen am Mittwoch beten für die verschiedensten Projekte, die wir als Gemeinde unterstützen, weltweit. Also in Deutschland, aber auch weltweit. Und ich glaube, dass das so ein Punkt sein kann, wo wir als Gemeinde ganz neu uns auf die Spur begeben. Viele von euch haben schon die Predigt von Tobias Teichen von letzte Woche, letzten Sonntag gehört. Sie ging jedenfalls in einigen WhatsApp-Gruppen bei uns rum. Ich ermutige euch, die gerne nochmal zu hören. Dann spricht er genau darüber, wie können wir eine betende Gemeinde werden.